Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Isabelle, die sehr unterschiedliche Geburtserfahrungen gemacht hat. Isabelle hatte einen Kaiserschnitt beim ersten Kind. Die zweite Geburt war dann eine VBAC, also eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt im Krankenhaus mit sehr vielen Interventionen. Und ihr drittes Kind ist dann sehr interventionsarm zu Hause als HBAC, also Homebirth After Caesarean, Hausgeburt nach Kaiserschnitt, zur Welt gekommen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Isabelle. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner drei Kinder erzählst.
Ja, danke, liebe Thea. Schön, dass ich da sein darf.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, also ich bin Isabelle, ich bin 38, lebe mit meinem Mann und unseren drei Kindern in Oldenburg in Niedersachsen und bin eigentlich von Haus aus Juristin, arbeite seit 12 Jahren allerdings im Bereich Innovationsmanagement. Wir organisieren Projekte im Bereich erneuerbare Energien, aber ich habe 2021 eine Ausbildung zur Doula gemacht und begleite auch seitdem Frauen in ihrer Schwangerschaft. Jetzt bin ich gerade in Elternzeit mit meiner jüngsten Tochter. Die ist jetzt 6 Monate alt und bin aber trotzdem nebenberuflich noch ein bisschen aktiv, vor allem so im Bereich Schwangerenbegleitung. Jetzt steht auch demnächst wieder ein Mother Blessing an. Ja.
Sehr schön. Bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Kinder anfangen, Isabelle, was weißt du über deine eigene Geburt, wie du geboren bist?
Ja, ich habe natürlich auch so während meiner Doula-Ausbildung mich mit diesem Prozess auch auseinandergesetzt und habe auch nochmal mit meiner Mutter intensiv dazu gesprochen. Ich bin das älteste von drei Kindern und also war das erste Kind meiner Mama. Und das hat sie mir jetzt nochmal berichtet. Ihr ist tatsächlich ganz klassisch abends beim Puzzeln auf dem Sofa die Fruchtblase geplatzt und mein Vater hat ferngeschaut und dann haben sie nicht so wirklich gewusst, oh, was machen wir jetzt? Fahren wir los oder nicht? Sind dann aber recht zügig ins Krankenhaus gefahren. Und es war eigentlich alles recht klassisch. Ich bin 1986 geboren. Es gab tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht so viele Interventionen. Also meine Mutter wurde weitestgehend da in Ruhe gelassen, konnte da vor sich hinwehen. Und ich war dann im Grunde genommen so, ja, nach 12, 13, 14 Stunden irgendwie geboren. Relativ unspektakulär. Meine Mutter hat es auch nicht als super traumatisch, schmerzhaft oder sonstiges empfunden. Das Einzige, es wurde üblicherweise damals bei den Frauen häufig ein Dampfschnitt durchgeführt, was ja für sie auch sehr unschön war und auch im Nachhinein einfach noch große Probleme verursacht hat. Ja, und was sie mir noch berichtet hatte, dieses Thema der Wochenbettkultur, das gab es einfach nicht. Also, obwohl es ihr erstes Kind war und sie eigentlich ein Wochenbett hätte genießen können, war das überhaupt nicht präsent und dem trauert sie, glaube ich, auch so ein bisschen hinterher, weil natürlich mit jedem weiteren Kind die Gelegenheit, ein ausgiebiges Wochenbett zu haben, ja, immer weniger wurde.
Ja, spannend, dass deine Mutter auch darüber gesprochen hat, über das Wochenbett.
Ja, über das Wochenbett. Ach so, und ein Aspekt vielleicht noch, was neu war zu dem Zeitpunkt, war auch, dass erstmalig auch so das Thema Rooming-in in den Krankenhäusern aufkam. Und das war für die ganze Familie eigentlich sehr besonders, auch für meine Großeltern, dass sie dann auch die Gelegenheit hatten, sozusagen das Baby nicht nur durch eine Scheibe zu sehen, sondern im Krankenhaus meine Mama besuchen konnten. Und das war sehr besonders, genau. Da schwärmt sie heute noch von dem Thema Rooming In.
Schön. Wann bist du das erste Mal schwanger geworden und war das geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, das erste Mal bin ich 2016 schwanger geworden, nach Planung sozusagen. Also mein Mann und ich waren da schon eine ganze Weile, viele Jahre zusammen. Wir sind heute 21 Jahre zusammen, also kann man sich vorstellen. Ja, und wir hatten uns ein Kind gewünscht und sind das auch so recht planmäßig tatsächlich angegangen. Also ich habe so meinen Zyklus getrackt. Das hat alles wunderbar funktioniert und ich bin dann auch relativ schnell im dritten Zyklus schwanger geworden.
Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist?
Ja, tatsächlich habe ich das gemerkt. Also ich war irgendwie total unruhig. Natürlich habe ich jeden Zyklus immer so dann auch früh getestet, wie man das dann so als Erstgebärende vielleicht auch tut. Und Ja, das war dann auch im dritten Zyklus so, und ich wusste aber diesmal ist es anders. Ich habe es einfach gefühlt. Also es war einfach so ein Gefühl. Ich hatte jetzt keine typischen Symptome, aber einfach vom Gefühl her war ich davon ausgegangen, das hat jetzt geklappt. Und dann war das auch so. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut.
Und wie bist du dann vorgegangen? Hast du dir eine Hebamme gesucht oder bist zum Frauenarzt gegangen?
Ja, also ich glaube, ich habe mir damals in der ersten Schwangerschaft nicht sofort eine Hebamme gesucht. Ich bin erstmal, habe klassischerweise einen Frauenarzt angerufen, habe die Schwangerschaft bestätigen lassen, dann bei der ersten Untersuchung relativ früh. Ich glaube, das war so in der sechsten oder siebten Woche. Genau. Und dann hatte ich gedacht, gut, dann werde ich mir irgendwie bis zur 12. Woche dann mal eine Hebamme suchen. Das war so die Idee. Ich wusste es auch damals nicht besser. Ja, aber dazu sollte es dann gar nicht kommen. Ich bin dann in der 9. Schwangerschaftswoche erneut zum Termin gegangen, sehr selbstbewusst und allein, und habe mich dann da auf den Stuhl gesetzt. Und dann hieß es, ja, das tut uns wirklich leid, aber wir können keinen Herzschlag mehr feststellen. Also das Baby hatte sich dann nicht weiterentwickelt und war dann noch nicht abgegangen. Aber ja, so ein Missed Abort hat dann stattgefunden. Und ja, das war natürlich total schlimm und ich war super traurig und ja, aber so war die Situation dann damals.
Hast du dann auf einen natürlichen Abgang gewartet oder hast du eine Curettage bekommen?
Ja, das hat man mir tatsächlich gar nicht zur Auswahl gestellt. Also ich wurde am selben Tag noch mit einer Überweisung nach Hause geschickt für eine Tagesklinik. Dort hieß es ja, dann machen Sie bitte die Ausschabung, und ich wurde auch tatsächlich nicht weiter über weitergehende Möglichkeiten aufgeklärt. Und habe mich auch in der Situation einfach nicht damit auseinandergesetzt, weil ich so überfordert und ja auch traurig natürlich war, so dass es dann feststand, okay, einen Tag später werden wir zur Ausschabung gehen. Und das haben wir dann auch gemacht, und das war, also es war wirklich super schlimm für mich, muss ich sagen, weil man geht natürlich gefühlt schwanger in diese Klinik und kommt ohne Baby und unschwanger aus der Klinik wieder raus, und das hat auch sehr viele Wochen gedauert, da irgendwie mit umgehen zu können. Ich habe immer so im Kopf gehabt, eigentlich werde ich erst wieder froh sein, wenn ich wieder schwanger bin.
Ja, ich glaube, das Gefühl haben viele Frauen oder das berichten viele Frauen nach einem Schwangerschaftsverlust. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder schwanger geworden bist?
Ja, es hat dann wieder 3 Zyklen gedauert. Auch da haben wir wieder sehr drauf hingefiebert. Ich natürlich noch viel mehr als mein Mann. Mein Mann, ja, der konnte das nicht ganz so intensiv nachfühlen. Der war natürlich auch traurig über den Verlust, aber ja, war jetzt nicht so in dieser Hab-Acht-Stellung wie ich. Und als ich dann wieder schwanger geworden bin, habe ich es auch direkt wieder gewusst und gespürt. Das hat geklappt. Und da haben wir uns natürlich riesig gefreut.
Warst du gerade in diesen ersten 9 Wochen dann sehr nervös in der Folgeschwangerschaft?
Ja, das war schon so. Also ich bin dann auch nicht mehr alleine zum Frauenarzt gegangen. Das konnte ich nicht. Mein Mann hat mich dann immer begleitet, und es war schon immer diese Grundanspannung da. Also nicht nur die ersten 9 Wochen, eigentlich auch noch teilweise darüber hinaus. Und zudem hatte ich auch das Problem einfach auch schon in dieser ersten Schwangerschaft, dass ich viel mit Übelkeit zu tun hatte, und die hat sogar noch nach der Ausschabung angehalten. Also es war wirklich unangenehm, bis das Schwangerschaftshormon wieder aus dem Körper heraus war. So lange war ich auch wirklich dabei, mich zu erbrechen, und das war natürlich doppelt fies, sage ich jetzt mal, nicht mehr schwanger zu sein, aber trotzdem die Symptome zu haben. Ja, und das hatte ich bei der erneuten Schwangerschaft auch wieder und dann sogar noch intensiver, was ja für mich dann irgendwie im Kopf zumindest immer so ein gutes Zeichen war, dass die Schwangerschaft besteht und hält.
Wie bist du denn diesmal vorgegangen? Du warst dann wieder beim Arzt, aber hast du dich schon nach einer Hebamme umgeschaut? Und wie war deine Vorbereitung oder die Planung für die Geburt? Wie hast du dir die erste Geburt gewünscht?
Ja, ich habe mich dann zügiger um eine Hebamme bemüht und habe auch eine gefunden. Die war mir von also Beginn an sehr sympathisch, so recht resolut, hat mich immer so ein bisschen an meine Mama erinnert, die war auch im gleichen Alter. Das hat prima geklappt, und mit der habe ich vereinbart, dass ich die Vorsorgen ganz normal beim Gynäkologen mache. Sie hat auch gar keine Vorsorge angeboten. Sie hat auch darüber hinaus tatsächlich jetzt mir nicht viel eröffnet, was es noch so bei ihr für Dienstleistungen vielleicht gibt, bis auf den Geburtsvorbereitungskurs, den sie angeboten hat. Den habe ich auch bei ihr gemacht. Das war ein Frauenkurs. Da haben wir uns einmal die Woche getroffen, und dann gab es so klassischerweise noch so eine Partnerstunde oder einen Partnerabend, wo mein Mann dann nochmal mit den anderen Männern dazugekommen ist. Ja, das war recht unspektakulär, muss ich sagen. Es war einiges an Informationen, aber es ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre her. Ich kann nicht mehr genau sagen, was dort alles vermittelt wurde. Ich weiß nur, dass das ganze Thema der mentalen Vorbereitung oder auch anderweitig körperlich sich vorzubereiten nicht stattgefunden hat. Was ich für mich noch gemacht habe, ich bin dann so zum Ende der Schwangerschaft, weil ich auch ziemlich mit Rückenbeschwerden zu tun hatte, noch zum Schwimmen gegangen, auch in so eine Schwangerengruppe. Und das hat mir wirklich sehr gut getan. Und das habe ich auch bis zum Schluss, bis zum letzten Tag der Schwangerschaft beibehalten können. Da hatten wir tatsächlich die letzte Schwimmstunde. Als ich dann aus dem Wasser bin, ging es fast los.
Super. Und die Hebamme, war das eine Beleghebamme oder war das die Hebamme für die Wochenbettbetreuung?
Das war dann im Grunde genommen die Hebamme für die Wochenbettbetreuung. Mit der hatte ich dann aber auch zwischendurch keinen weiteren großen Kontakt. Ja.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, du warst schwimmen und dann ging die Geburt los. Ja. Wie weit warst du da in der wievielten Woche?
Ja, das war relativ pünktlich. Es war 2 Tage vor dem errechneten Termin. Also ich war ja 39 plus. Und bin, wie gesagt, vom Schwimmkurs nach Hause gekommen. Das war mal abends. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und bin irgendwann nachts wach geworden. Und ich hatte im Vorfeld, muss ich dazu sagen, keinerlei Anzeichen, dass die Geburt beginnt. Ich hatte auch meinen Bauch, stand immer noch relativ weit oben. Und das Kind war auch noch nicht ins Becken ganz tief reingerutscht. Ich hatte auch keine Probleme jetzt mit Symphysenschmerzen oder dass ich ständig zur Toilette musste oder so. Das war tatsächlich angenehm. Ich konnte auch bis zum Schluss durchschlafen. Musste auch nachts nicht raus oder so. Deswegen war ich doch so ein bisschen überrascht, dass es von jetzt auf gleich mit den Wehen dann nachts losging. Irgendwann nachts um 1. Ja, so startete das Ganze dann.
Wann seid ihr dann ins Krankenhaus gefahren?
Ja, also wir hatten überhaupt kein Gefühl dafür. Wann sollen wir losfahren? Ich hatte einfach das Gefühl, okay, ich weiß auch nicht. Lass uns da mal anrufen. Dann haben wir im Kreißsaal angerufen. Und die meinten nur, naja, wenn ihr eine Badewanne habt, versucht euch nochmal zu entspannen. Wir hatten keine Badewanne, was schade war. Und wir waren einfach aufgeregt und so voller Vorfreude und haben gedacht, okay, ich glaube, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. So lange kann das ja jetzt hier alles nicht mehr dauern. Ja, wir wurden aber dann doch eines Besseren belehrt. Wir sind dann im Krankenhaus angekommen und man hat ganz regulär CTG geschrieben und auch mal nach Muttermund getastet. Der war noch nicht wirklich weit eröffnet. Ich glaube, irgendwie bei 1,5 Zentimetern oder so. Also ist man eigentlich, ja, so richtig von Geburt konnte man dann noch nicht sprechen. Sodass wir dann auch nochmal wieder nach Hause gefahren sind, aber ich habe das nicht lange ausgehalten. Ich habe dann leider auch durch die erste Schmerzmittelgabe, die man mir gegeben hat, ziemliche Kopfschmerzen bekommen. Also ich habe irgendwann einfach nach, ich glaube, den ersten 10, 12 Stunden tatsächlich Meptid bekommen. Und das hat erstmal Erleichterung mir verschaffen. Ich hatte aber so super dolle Kopfschmerzen und Migräne dann bekommen, dass man ja mich nochmal aufs Zimmer geschickt hat. Ich sollte mich ausruhen, nochmal schlafen. Dann sind wir aber nochmal nach Hause gefahren. Ich habe gesagt, ich halte das hier nicht aus. Ich möchte nochmal nach Hause. Dann ging es natürlich darum, wir mussten einen Zugang, der mir bereits gelegt wurde, wieder entfernen und solche Späße. Also total dämlich eigentlich. Ja, dann waren wir kurz zu Hause. Ich glaube, keine 2 Stunden. Ich habe gesagt, Gott, das geht nicht. Wir müssen wieder los. Und dann sind wir wieder ins Krankenhaus zurück. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Es ging dann dazu, dass ich dann auch einer PDA zugestimmt habe. Die hat man mir dann verabreicht. Es ging aber nicht gut voran mit der Geburt. Ich lag dann auch leider viel, weil ich auch einfach keine Energie mehr hatte. Und dann stellte sich heraus, dass das Kind nicht wirklich gut ins Becken rutscht. Also das war so ein bisschen das Problem. Ja, die Hebammen, die uns da betreut haben, die alle sehr nett waren und auch das Klinikpersonal, was wirklich zuvorkommend war, hat sich gut um uns gekümmert, haben versucht nochmal mich immer umzulagen, so auf die Seite, aber es hat nicht wirklich viel gebracht. Und ich muss auch sagen, dann so nach, es waren dann tatsächlich, ja, mit Einsetzen der ersten Wehe, sage ich jetzt mal, klar, es war eine ziemlich lange Latenzphase, waren dann auch schon 40 Stunden vergangen, in denen ich auch nicht viel geschlafen hatte, hat man uns gefragt, ob wir uns nicht Gedanken machen wollen, vielleicht einem Kaiserschnitt zuzustimmen. Hat uns dann auch nochmal Zeit gegeben, da uns in Ruhe Gedanken zu machen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, also was soll das jetzt hier? Ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl mit der aktuellen Situation, obwohl der Muttermund zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich vollständig eröffnet war. Aber es ging einfach nicht weiter und mein Sohn wollte nicht richtig ins Becken rutschen. Ja, so, dann haben wir dem Kaiserschnitt zugestimmt. Und ich habe das als sehr nett und positiv wahrgenommen. Also es war ja kein Notkaiserschnitt oder ähnliches. Mein Mann konnte dabei sein. Es ging alles sehr ruhig. Man hat uns alles gut erklärt und ja, noch im OP-Saal da mit uns rumgescherzt. Und es war wirklich eigentlich eine friedliche Atmosphäre, muss ich sagen. Und genau, und dann wurde mein Sohn ganz schnell geboren. Ja. Jetzt war so der.
Ging es dir dann in den Tagen, Wochen nach dem Kaiserschnitt und wie war auch die Verarbeitung, die Aufarbeitung dieser Geburt?
Ja, also mir ging es tatsächlich nicht gut. Ich habe das nicht, aber nicht so in Zusammenhang mit der Geburt tatsächlich gesehen. Ich hatte zwar schon ziemliche Schmerzen und ich war auch 4 Tage im Krankenhaus. Und das Krankenhaus war voll und ja, die Wochenbettstation, da habe ich mich unheimlich unwohl gefühlt. Ja, und das Stillen hat nicht gut geklappt. Wir hatten zwar eine freundliche Wochenbettschwester, die dann Stillhütchen gebracht hat und auch eine Milchpumpe und naja, so das ganze Pipapo. Aber der Milcheinschuss ließ einfach so ein bisschen auf sich warten nach dem Kaiserschnitt. Ja, so dass ich mich, wie gesagt, dort im Krankenhaus schon sehr unwohl gefühlt habe. Und meine Wochenbettbetreuende Hebamme, die war auch ja nicht so eine große Hilfe tatsächlich beim Stillen. Also sie hat immer stark aufs Kind geguckt, aber eigentlich nicht so richtig auf mich. Hat dann auch schnell dazu geraten, dass ich doch zufüttern soll. Und wir kamen eigentlich in so eine ganz blöde Stillen, Abpumpen, Zufütterungskaskade. Ich habe dann auch zwischendurch noch mit ja, Prämilch zufüttern müssen. Und das war ganz, ganz furchtbar. Also ich glaube, das war viel, viel schlimmer als die Geburt. Ich habe den Kaiserschnitt, wie gesagt, relativ gut für mich ja weggesteckt, zumal ich ja auch die gesamte Geburtsarbeit im Vorfeld dort leisten konnte und nicht das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe es jetzt nicht geschafft, mein Kind ja auf natürlichem Wege auf die Welt zu bringen. Aber ja, es war einfach so ein Gefühlschaos und das Thema Stillen hat mich einfach ganz, ganz enorm belastet. Ich habe mir dann eine Stillberaterin gesucht, mehr oder weniger hinter dem Rücken meiner Hebamme, weil die war eigentlich schon so auf dem Weg, wir füttern zu und wenn das jetzt hier nicht klappt, dann ist das jetzt ja auch nicht so schlimm, dann gibst du einfach weiter die Flasche. Und dann war meine Hebamme aber im Urlaub und ich habe die Chance genutzt und habe eine ehrenamtliche Stillberaterin kontaktiert und ja, die hat tatsächlich mir geholfen. Mit einem Brusternährungsset haben wir meinen Sohn dann wieder an die Brust bekommen und sie sagte auch, naja, also wenn du stillen möchtest, dann versuche jetzt die Zufütterung wieder zu reduzieren und ja, hat mich natürlich auch nochmal gefragt, möchtest du nur stillen, weil du keine natürliche Geburt hattest oder warum möchtest du stillen? Aber ich war da sehr rational unterwegs, habe gesagt, ja, weil es einfach praktisch ist und ich habe keine Lust auf diesen nächtlichen Zirkus mit den Flaschen und dem ganzen Kram. Ja, und so haben wir dann nach 9 Wochen mit Stillhütchen stillen, sind wir das Stillhütchen losgeworden und mein Sohn war wieder voll an der Brust.
Wie lange hast du ihn insgesamt gestillt?
26 Monate.
Ja. Wow, also auch eine lange Zeit.
Eine lange Zeit.
2 Jahre, 2 Monate, genau.
Genau.
Weil du noch 2 weitere Geburten hast und spannende Themen, werde ich dich so ein bisschen nach vorne katapultieren. Wann kam die Entscheidung für das zweite Kind oder war das zweite Kind eine Überraschung?
Das zweite Kind war nicht entschieden, aber war eine schöne Überraschung. Wir hatten schon so gesagt, ach ja, irgendwann demnächst. Wir sind zwischendurch dann umgezogen, hatten ein freies Zimmer und haben gesagt, ach, das wäre doch ganz nett, wenn wir hier noch ein Büro einrichten könnten. Ja, dazu sollte es dann nicht kommen, weil ich glaube, ich war dann direkt schwanger, als wir umgezogen sind. Da kam mein zweiter Sohn sozusagen zu uns angeflogen.
Wie groß ist der Altersabstand zwischen den beiden?
2,5 Jahre. Also ich habe meinen großen Sohn noch gestillt und war schon wieder schwanger und habe dann aber allmählich dann abgestillt. Und das hat aber auch prima funktioniert.
Ja. Wie bist du in dieser Schwangerschaft vorgegangen? Ihr seid umgezogen in einfach nur in eine andere Wohnung oder auch in einen anderen Ort, andere Stadt?
Nee, nur in eine andere Wohnung gegenüber. Das war relativ unspektakulär. Ich habe mir dann auch wieder die gleiche Hebamme gesucht. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube einfach, weil ich dachte, das ist praktisch. Ich bin auch in die Schwangerschaft so ein bisschen ja mit einer anderen Haltung natürlich reingegangen, habe mich auch viel belesen, weil ich auf keinen Fall wieder einen Kaiserschnitt wollte. Aber ich habe das so ziemlich mit mir selbst ausgemacht und auch so ein bisschen vor mich hergeschoben, mich da richtig mit auseinanderzusetzen, muss ich sagen. Also ich bin ganz unbefangen in die Schwangerschaft. Es war auch alles sehr unkompliziert. Bis auf, dass ich diesmal einen insulinpflichtigen Gestationsdiabetes diagnostiziert hatte. Also das war natürlich ja super blöd für mich, was auch hieß, es wäre ratsam, auch da wieder in die gleiche Klinik zu fahren oder in der gleichen Klinik zu gebären wie beim ersten Kind. Ja, so dass ich eigentlich dann auch mich mit weitergehenden Möglichkeiten natürlich gar nicht mehr auseinandergesetzt habe.
Okay, wann wurde, also Schwangerschaftsdiabetes wird ja meistens, dieser Test wird irgendwie um die 20., 23. Woche gemacht.
Hey.
Und weißt du noch, mit wie vielen Punkten du quasi diesen Test nicht bestanden hast?
Ja, also das, genau, das ist auch so ein Thema auch für die dritte Schwangerschaft. Das waren tatsächlich immer nur so 4, 5 Punkte im nüchternen Blutzucker. Und ich glaube, alle Schwangeren, die davon betroffen sind, wissen auch, was das bedeutet. Der ist ja auch relativ schwer zu beeinflussen. Nach den Mahlzeiten war ich da immer ja auf Kurs, sage ich mal. Aber eben dieser nüchtern Blutzucker direkt morgens nach dem Aufstehen, der war nicht in dem Normbereich, wie er hätte sein sollen. Und ich wurde dann recht früh natürlich zum Diabetologen geschickt. Die sagten auch, naja, das ist alles so an der Grenze, aber versuchen Sie es jetzt mal mit dem Insulin. Das ist ja so ein Langzeitinsulin, was man dann über Nacht bekommt, aber das hat auch nicht angeschlagen. Also es hat mir auch nicht geholfen oder ich sag mal so die Werte stark beeinflusst. Ja, so dass, wie gesagt, das Thema Klinik dann wieder auch im Raum stand.
Das heißt, hattest du vorher schon über eine außerklinische Geburt nachgedacht bei dem zweiten Kind? Oder also war es nur so eine Idee, aber.
Ja, ich glaube, es spukte zumindest irgendwie so im Hinterkopf, weil ich dachte, da, wenn ich wieder in diese Klinik gehe, dann ist ja die Chance, wieder einen Kaiserschnitt zu bekommen, auch relativ groß. Aber wie gesagt, mit der Diagnose insulinpflichtiger Gestationsdiabetes ist man bei uns hier zumindest sofort raus bei dem Thema und natürlich auch im Bereich Geburtshaus, ja, kommt das dann nicht mehr in Frage. Ich war froh, um den Gedanken überhaupt, es auf natürlichem Wege zu versuchen. Das war mein großes Ziel, wurde dann aber relativ schnell desillusioniert von der Klinik selbst, denn mein Frauenarzt hatte mich gebeten, mich da nochmal zur Geburtsplanung vorzustellen. Dort war erst eine Ärztin, die das Kind dann nochmal ausgemessen hatte. Und mein Sohn wurde relativ groß eingeschätzt und auch schwer. Und die machte mir aber Mut. Die sagte, ach doch, das ist alles noch im Rahmen. Aber als ich dann noch ein Gespräch mit dem leitenden ja, Gynäkologen dort hatte, hieß es, nee, also das machen wir nicht, auf keinen Fall. Kommen Sie bitte zum geplanten Kaiserschnitt. Das war dann die Idee.
Okay, wie ging es dir damit und wie ging es weiter?
Mir ging es ziemlich schlecht damit. Ich habe, glaube ich, bin da raus, habe geweint, habe gesagt, ich möchte das auf keinen Fall. Ich habe mir auch Bedenkzeit erbeten. Wir hatten noch das Thema, dass in dem Jahr meine Schwiegermutter verstarb und ja, wir irgendwie dann hier hin und her überlegt haben, was machen wir? Versuchen wir es auf natürlichem Wege? Und mein Mann, der war in Trauer noch und ich habe gesagt, irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr gut an. Ich glaube, wir stimmen dem Kaiserschnitt einfach zu, um einfach keinerlei Risiken in irgendwelche Richtungen mehr einzugehen, was natürlich auch in keinem Zusammenhang steht, aber das Thema Tod war gerade doch irgendwie recht präsent bei uns. Ja, dann haben wir dem Kaiserschnitt zugestimmt. Der sollte dann 10 Tage vor ET stattfinden und 12 Tage vor ET hat mein Sohn aber entschieden, ach ja, ich komme dann jetzt. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ja.
Okay, das heißt, es gab dann einen spontanen Geburtsbeginn.
Beginn, genau.
Wie war das für dich? Hast du dann gedacht, okay, dann probieren wir es jetzt spontan oder dachtest du, ich fahre jetzt in die Klinik und die machen einen Kaiserschnitt?
Ja, also ich war ziemlich irritiert darüber, aber es fing genauso wieder an, nachts wieder wehen, morgens aufgestanden, okay, lass uns mal hinfahren, weil wir fragen jetzt erstmal, was sollen wir denn jetzt machen? Bin da hingefahren und ja, der Oberarzt, der da gerade Dienst hatte, der guckte mich an und meinte, ja, wieso, Sie sehen doch motiviert aus, das machen wir jetzt, den kriegen Sie jetzt heute. Also es war eigentlich ein schönes, bestärkendes Gefühl. Der war total nett und super drauf, hat auch nochmal geguckt, hatte meinen Sohn dann auf 3.800 Gramm geschätzt, meinte, ach, das kriegen wir alles hin. Sie sehen doch hier total fit aus. Ja, und das hat mich natürlich total bestärkt. Also es war super.
Das zeigt wieder, wie wichtig es ist, welche Person man am Tag da hat. Und das ist ja immer das Problem, wenn man mit dem Vorhaben einer vaginalen Geburt nach Kaiserschnitt oder jede Geburt, auch die Erstgebärenden, wenn man dann zu einem Gespräch geht und da sagt die Person das und das und dann kommt man das nächste Mal oder selbst
4 Stunden später, wenn Schichtwechsel war, kommt man und dann kommt jemand anderes und sagt, ach, mach mal ganz anders. Ich freue mich sehr für dich, dass du an dem Tag diesen Arzt hattest und dass es nicht umgekehrt war. Genau, wie war denn die Geburt?
Ja, also die Geburt, es war schon anders, aber ich muss auch sagen, nichtsdestotrotz, Klinik-Setting bleibt Klinik-Setting. Also ich hatte erst einen Zugang beispielsweise ablehnen wollen, das hat man uns verwehrt. Ich habe dann relativ früh eine PDA angeboten bekommen, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, eigentlich brauche ich das doch gar nicht. Aber ja, wie das dann so war, dann war man wieder in dieser Kaskade und ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, also ich fühle mich hier gerade wie im falschen Film. Das ist doch hier wie bei der ersten Geburt. Ich will das nicht. Hab dann gesagt, nee, jetzt ist hier Schluss.
Kann ich ganz kurz nachfragen? Du sagst gerade, du wolltest den Zugang verwehren?
Ja, ich habe darum gebeten, ob wir das lassen können. Mhm. Und die Ärzte meinte, aber nee, das geht nicht. Wir müssen den jetzt legen, weil wir wissen nicht, was kommt. Und man hat mir das dann verwehrt, den Zugang abzulehnen. Genau.
Okay, und das ist natürlich dann in dem Moment, ich kenne es selber auch, man überlegt sich vorher immer, ich lehne das dann einfach ab, ich sage dann einfach nein und dann kommt jemand und sagt, sowas geht jetzt einfach nicht, weil dann kommt ja immer quasi diese Angstkeule, weil wir wissen ja nicht, was kommt. Und wenn es dann Notfall wird, dann kostet das zu viel Zeit.
Ja, und ich war eben auch unter Wehen und hatte auch keine Energie da mit der Ärztin rumzudiskutieren, das muss man auch sagen, ne? Ja, ich habe dann aber gesagt, gut, okay, ich stelle mich jetzt hier hin und ich lege mich auch nicht mehr hin und ich bleibe jetzt hier einfach stehen und kreise mein Becken und und mit der PDA und das war tatsächlich gut. Also die Blase ist dann irgendwann gesprungen von allein und mein Sohn hat sich dann auf den Weg gemacht. Es war dann allerdings so, dass er war groß, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Die Ärzte haben schon immer so ein bisschen auf die Uhr geguckt, haben dann doch so gesagt, er sollte jetzt schon mal so in der nächsten Stunde kommen und haben dann so ein bisschen Stress gemacht, was mir natürlich auch Stress gemacht hat. Und schlussendlich ist er dann mit Unterstützung der Sauglocke geholt worden. Persönlich fand ich das nicht so schlimm. Ich habe mit dem Oberarzt, der ist die ganze Zeit mit mir in Kontakt geblieben. Also es war der gleiche Oberarzt wie am Morgen. Und er hat mich angeschaut und meinte, wir unterstützen Sie jetzt dabei, wir helfen Ihnen jetzt dabei und hat auch die ganze Zeit mit mir gesprochen. Und das war echt gut, muss ich sagen. Für meinen Mann, der daneben stand und das gesehen hat, was da an Aufriss stattgefunden hat mit Sauglocke und natürlich doch auch mit Dammschnitt, dann war das ganz schlimm. Also der hat mir auch im Nachgang noch erzählt, das sah für ihn furchtbar aus. Und für mich war das überhaupt nicht schlimm in dem Moment oder auch im Nachgang nicht, weil ich einfach, wie gesagt, diesen Kontakt hatte und einfach wusste, okay, Das ist alles in Ordnung hier. Ich habe mich trotzdem sicher gefühlt. Ja.
Das ist so gut zu hören, weil ich glaube, das gilt für alle Interventionen. Die müssen nicht immer schlimm sein oder als traumatisch empfunden werden, wenn einfach diese Beziehungsebene da ist zu der Person, die sie ausführt. Und trotzdem tut es mir natürlich leid für deinen Mann, dass der das aus der Außenperspektive auch nochmal ganz anders erlebt hat.
Ja. Genau, also ich glaube auch, das Personal war da einfach in dem Moment einfach entscheidend. Die waren alle sehr doch menschlich wirklich top aufgestellt. Und ich habe dann im Nachhinein noch erfahren, also so viel vielleicht zum Oberarzt, dass der schon 7 Kaiserschnitte an dem Tag durchgeführt hatte. Und vielleicht hatte er auch einfach keine Lust auf einen 8. Also vielleicht spielte das auch noch mit rein. Könnte schon
Hut
sein.
Hut ab, so viele Geburten in einer Schicht.
Ja. Genau. Und das Wochenbett diesmal war natürlich ganz anders. Das Stillen hat auch sofort geklappt. Ich hatte nicht einmal irgendwie Probleme beim Stillen. Ich habe mich auch gar nicht erst beirren lassen von irgendwem, von irgendwelchen Wochenbettschwestern. Ja, die haben mich auch weitgehend dann in Ruhe gelassen und das auch akzeptiert. Und ich bin dann auch nach 2 Tagen nach Hause. Und mir ging es eigentlich ziemlich gut, bis auf dann doch die Dammverletzung. Also das war ja der Dammschnitt und damit hatte ich schon auch noch ein paar Wochen zu tun. Was mich irritiert hatte dann auch, weil ich dachte, ich habe doch jetzt diesmal eine natürliche Geburt gehabt, habe ich gedacht, dass natürlich dann keine natürliche Geburt war mit Sauglockenunterstützung. Das war mir ja nicht bewusst. Warum geht es mir denn jetzt trotzdem körperlich so schlecht? Ja, das hat mich schon sehr frustriert, muss ich sagen.
Das kann ich verstehen. Wie lange hat es gedauert, bis die Dammnaht geheilt ist?
Ah, das waren schon, also ich würde schon sagen, 3-4 Monate habe ich schon damit zu tun gehabt. Also mir wurden dann zwischendurch mal frühzeitig da die Fäden gezogen. Das bringt ja immer so ein bisschen Entlastung. Aber es ist schon, war schon schmerzhaft, muss ich sagen.
Ja, das verstehe ich. Nach deinem zweiten Kind kam dann irgendwann die Entscheidung, auch Doula zu werden.
Genau.
Wann war dieses Interesse bei dir geweckt?
Ja, mein zweiter Sohn ist 2019 ja geboren und 2021 habe ich, also das Thema Geburt hat mich einfach nicht losgelassen. Nicht, weil ich immer über meine eigenen Geburten nachgedacht habe, sondern weil ich auch viel im Umfeld damit konfrontiert war. Ich war so ein bisschen in unserem Umkreis und Umfeld die private Stillberaterin, sage ich mal. Ja, und wir haben unsere Kinder beide mit Stoffwindeln gewickelt und irgendwie ist man dann schnell auch in so einer Bubble gefühlt. Und ich habe dann gedacht, oh, wow, Doula, das Thema habe ich noch nie gehört. Das ist ja super. Und ich wollte das einfach nur für mich machen. Ich wollte mich jetzt gar nicht unbedingt beruflich verändern, weil auch meinen Erstjob mache ich unheimlich gern. Ja, aber habe dann einfach gesagt, ich mache jetzt diese Ausbildung. Und in der Ausbildung, da ist mir erst bewusst geworden, welche Chancen mir verwehrt geblieben sind und was ich eigentlich verpasst habe und wie Geburt auch sein kann.
Eine sehr persönliche Frage. Hattest du immer vor, 3 Kinder zu haben? Oder hat dann vielleicht auch diese Auseinandersetzung mit dem Thema dazu geführt, dass du dachtest, ach ja, dafür bin ich offen?
Ja, also wir haben schon uns immer eine große Familie gewünscht. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich ja nicht bereit für ein drittes Kind. Ich hatte einfach Bock auf Geburt, habe ich immer gesagt. Ich hätte jetzt so Bock auf eine Geburt mit diesem ganzen Wissen und dem Hintergrund. Aber ein drittes Kind brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht.
Und dann bist du doch wieder schwanger geworden?
Ja, allerdings natürlich viel, viel später und auch tatsächlich sehr ungeplant. Also es war nicht geplant und ich habe es auch diesmal nicht gemerkt. Ich glaube vielleicht auch durch den ganzen Strudel mit den beiden Großen, ja, ist das wirklich so komplett an mir vorbeigegangen, die eigene Schwangerschaft. Also das muss man auch mal so offen sagen.
Wann hast du es dann gemerkt?
Ja, also ich habe es dann einfach gemerkt, ich war mit 2 Freundinnen im Urlaub und habe gedacht, also ja gut, packst du mal deine Periodenunterwäsche ein, weil irgendwie muss es ja mal losgehen. Und ich hatte einen sehr regelmäßigen Zyklus, aber es ging nicht los. Und ich habe gedacht, kann nicht sein. Und dann sind wir aus dem Urlaub zurück gewesen aus diesem Wochenende. Und ich habe gedacht, naja gut, da liegt noch so ein alter Schwangerschaftstest rum, den machst du jetzt einfach mal, der war schon abgelaufen. Und der war aber sofort positiv. Und ich dachte, na, ist vielleicht... Vielleicht war der schlecht, der Test war so mein zweiten. Hab dann noch einen besorgt und der war aber auch positiv. Und ja, wir waren so ein bisschen nicht überfordert, aber es war schon so, oh, na gut, dann halt doch, dann jetzt schon.
Ja, wie bist du denn diesmal vorgegangen in der Geburtsplanung?
Ja, also komplett anders. Ich habe den Schwangerschaftstest in Händen gehalten und es war wirklich am gleichen Tag, habe ich hier die Hausgeburtshebamme in unserem Umfeld kontaktiert, weil ich wusste, okay, wenn du da bei der einen Platz haben möchtest, dann musst du dich jetzt bei ihr melden. Ich habe auch den Gynäkologen überhaupt nicht informiert oder nicht das Bedürfnis gehabt, dort vorstellig zu werden. Ich habe mich mit der Hausgeburtshebamme kurz geschlossen und die hat auch meine Schwangerschaft bestätigt, hat mir auch den Mutterpass ausgestellt. Also das ging alles dann relativ zügig. Und ich bin dann in der 10. Schwangerschaftswoche das erste Mal zum Gynäkologen mit einem ausgestellten Mutterpass gegangen. Das ja, war natürlich auch, ist für die auch etwas Besonderes gewesen.
Ja, aber war das, also wie hat der Gynäkologe darauf reagiert? Gab es da irgendwie einen blöden Kommentar oder war es einfach nur, ach, sehe ich nicht so oft?
Ja, die waren schon irritiert und das ist eine Gemeinschaftspraxis und die angestellte Ärztin meinte dann auch, na, wie wollen Sie das denn jetzt machen? Ich so, nee, ich möchte jetzt einmal die Schwangerschaft bestätigen lassen, dann komme ich noch irgendwann einmal zu dem Ultraschall, den die Hausgeburtshebamme gerne haben möchte, aber ansonsten mache ich die Vorsorgen dann bei meiner Hausgeburtshebamme oder nein, bei meiner Hebamme habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich eine Hausgeburt plane. Und dann meinte die angestellte Ärztin nur, na, da weiß ich nicht, ob das geht. Also das sieht der Chef aber nicht gern. Ich so, ja, das ist mir egal, wie der Chef das sieht. Ich sehe das gerne. Ich habe das diesmal so vor und das ist ja auch schon das dritte Kind, habe ich gesagt. Na, ja, okay.
Okay. Wie war das mit deiner Hebamme? Wusstest du vorher, ob sie Status Post-Sectio-Frauen betreut?
Das habe ich mit ihr relativ offen kommuniziert und frühzeitig. Und sie hat mir dann auch noch eröffnet. Und darüber war ich wirklich total baff. Dadurch, dass ich ja die Ausschabung hatte, dann eine Sectio und dann eine natürliche Geburt oder eine vaginale Geburt, dass wenn ich jetzt noch eine Intervention sozusagen an der Gebärmutter gehabt hätte, das wäre dann ein komplett Ausschluss gewesen für die Hausgeburtsbegleitung. Also zweimal Arbeit an der Gebärmutter wäre wohl in Ordnung und dann noch mit dem Pausenabstand dazwischen und der natürlichen oder vaginalen Geburt dazwischen. Aber wäre jetzt zum Beispiel nochmal eine Ausschabung oder ähnliches gewesen oder vielleicht auch nach der vaginalen Geburt nochmal eine Ausschabung nötig gewesen, dann wäre ich schon raus gewesen. Und das, also da war ich ja völlig platt, muss ich sagen, ne? Das erzählt einem ja auch keiner.
Ja. Ja, und also ich glaube, das variiert auch von Hebamme zu Hebamme. Gut, dass sie so kommuniziert für sich, aber ja, wie du sagst, das wissen viele Frauen nicht, dass diese Ausschabung, die ganz am Anfang deiner Kinderwunschreise stattgefunden hat, auch später noch Implikationen haben kann.
Ja.
Hast du dich in dieser Schwangerschaft explizit nochmal irgendwie auf die Hausgeburt vorbereitet oder hattest du durch dein Doula-Training schon alles abgedeckt? Und auch wie ging es deinem Mann mit dieser Entscheidung zur Hausgeburt?
Ja, also mental, glaube ich, war ich diesmal ganz anders aufgestellt, wirklich tatsächlich durch die Doula-Ausbildung. Mein Mann, der wusste das sofort, dass ich das vorhabe und war auch sofort einverstanden und sagte auch, du bist jetzt hier so anders aufgestellt vom Mindset und du möchtest das, also natürlich machen wir das. Und auch durch die Hebammenvorsorge, die ich dann ja hatte, hat er immer ein sehr positives Gefühl gehabt. Ja, was ich gemacht habe, ist einfach, dass ich mich ganz, ganz intensiv mit verschiedenen Geburtsgeschichten auseinandergesetzt habe. Also ich habe viel deinen Podcast tatsächlich auch gehört und auch andere Podcasts und auch viele schriftliche Geburtsberichte gelesen, um wirklich diese Variation von Geburt nochmal, was die Verläufe angeht, was ja auch die, vor allem die Latenzphase angeht, nochmal zu verinnerlichen, weil ich bei den ersten beiden Geburten das ja überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Ich dachte ja, jetzt ist Geburt, jetzt geht es los, aber ich hatte ja einfach bei beiden doch eine recht lange Latenzphase und das war das, worauf ich mich am meisten, glaube ich, vorbereitet habe. Ich habe mir dann noch ein Tänzgerät in der Schwangerschaft besorgt, dachte, naja, vielleicht können wir das ausprobieren. Ich hatte von einer Geburt, die ich selber als Doula begleitet habe, von einem Elternpaar den Geburtspool mir organisiert und abgekauft und habe es mir einfach schön gemacht. Also ja, ich habe es natürlich auch sehr genossen, dass ich einfach auch keine weitere gynäkologische Vorsorge in Anspruch genommen habe und auch dieses Mal den Schwangerschaftsdiabetes-Test nicht durchgeführt habe, sondern eben Tagesprofile in Absprache mit der Hebamme erstellt habe. Und auch da war der Nüchternwert immer so 2-3 Punkte drüber. Aber ich habe wirklich ganz stringent mich an die Ernährung gehalten und es darüber wirklich gut in den Griff bekommen. Also mir ging es auch in der Schwangerschaft einfach viel, viel besser. Ja, zur weiteren Vorbereitung habe ich dann auch ganz intensives Schwangerschafts-Yoga bei meiner Hausgeburtshebamme gemacht. Die hat es auch angeboten, auch mit mentaler Geburtsvorbereitung. Also es war wirklich toll. Und ich hatte auch in den ersten beiden Schwangerschaften immer so mit Sodbrennen und so zu tun. Aber dadurch, dass ich jetzt die Ernährung so stark umgestellt hatte, war nichts. Also wirklich, es hat sich wirklich gelohnt. Man sagt ja sonst vielleicht so 6 bis 8 Wochen vor dem Termin vielleicht stärker darauf zu achten oder auch vielleicht sich nach Luben oder so zu ernähren. Ich habe es aber wirklich so 4 Monate vorher schon. Also zur Mitte der Schwangerschaft habe ich da wirklich schon mit angefangen. Und es hatte wirklich so einen großen Einfluss auf mein weiteres Wohlbefinden. Ja.
Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal, ich habe es schon oft im Podcast erwähnt, das Buch von Lily Nichols, auf Deutsch heißt das richtige Essen in der Schwangerschaft und auf Englisch Real Foods for Pregnancy, beziehungsweise auch die Frauen, die entweder in der jetzigen Schwangerschaft oder vielleicht auch in einer vorherigen Schwangerschaft schon mit Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert worden sind und das vermeiden möchten, Real Foods for Gestational Diabetes, kann ich nur empfehlen und alles, was du gerade gesagt hast, nur unterschreiben. Ich habe das ja in meiner zweiten Schwangerschaft auch ziemlich strikt von Anfang an durchgezogen und habe weniger gekotzt, mir war weniger schlecht und Sodbrennen hatte ich auch nur ganz zum Schluss, als er sich ständig gedreht hat im Bauch.
Ja, und ich hatte auch einfach eine riesen Motivation natürlich, also weil ich es einfach wollte. Ich wollte diese Hausgeburt, es gab auch keinen Plan B. Also das wäre vielleicht auch noch so die Frage, die immer kommt, wie habt ihr euch sonst vorbereitet, aber ich habe mich nicht anders vorbereitet. Ich wusste, ich würde zur Not natürlich in die Klinik fahren, aber ich melde mich auch nicht in der Klinik vorher an. Also, ja.
Spannend. Da war ich ja zum Beispiel ganz, ganz anders. Ich habe für meine HBAC quasi hinten angefangen und habe angefangen immer zu planen, okay, was ist, wenn es schief geht? Und das war für mein Sicherheitsbedürfnis und auch das für meinen Mann oder ich glaube vor allen Dingen für das Sicherheitsbedürfnis meines Mannes ganz wichtig zu wissen, was passiert, wenn es doch nicht zur Hausgeburt kommt. Aber auch spannend, dass du da einfach mit so einem Vertrauen reingegangen bist und gesagt hast, ich melde mich gar nicht an, weil ich meine letztendlich, wenn es zu einer Verlegung kommt und einer Hausgeburt, das Krankenhaus nimmt dich, egal ob du angemeldet bist oder nicht.
Ja. Und für mich war auch einfach dieser Gedanke, ins Krankenhaus zu gehen, das war für mich mit Unsicherheit verbunden. Nicht das Thema, zu Hause zu sein, weil ich wusste einfach hier zu Hause, das wird alles klappen. Also ich war so darauf eingestellt und fokussiert, dass es für mich diese andere Option tatsächlich nicht gab. Das ist ja für viele Frauen anders, was ja auch gut ist. Also man sollte sich ja damit auseinandersetzen, aber ich wusste ja im Fall der Fälle auch, was passiert im Klinik-Setting. Ich kannte das ja nun schon und auch durch die Doula-Ausbildung hat es mir vielleicht auch eine andere Sicherheit gegeben. Genau.
Wie fing die Geburt dann an? Und ich bin schon ganz gespannt, gab es wieder eine lange Latenzphase? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich hatte noch in der 36. Schwangerschaftswoche ein Mother Blessing. Und ich hatte dieses Mal einen ganz anderen Verlauf, auch zum Ende hin. Also meine Hebamme sagte immer, naja, das ist eben beim dritten Kind fühlt sich das schon mal anders an. Aber ich wusste da, also irgendwie, das Kind ist schon so tief im Becken, vielleicht auch durch das ganze Yoga und ich weiß es nicht. Es fühlte sich auf jeden Fall schon deutlich anders an. Und ich hatte am Tag der Geburt noch ein Yoga-Retreat gebucht, wo ich hingefahren bin. Und das war so 20 Minuten von hier entfernt. Und ich bin da noch total motiviert hingefahren. Und wir haben erstmal so 90 Minuten intensive Yoga-Einheit noch gemacht. Und das hat alles prima geklappt. Dann war das noch mit einem gemeinsamen Mittagessen verbunden. Einen schönen Spaziergang. Es war auch tolles Wetter. Wir waren draußen. Ich bin da spazieren gewesen und dann hatte diese Yogalehrerin, das war nicht meine Hebamme, sondern es war eine andere Yogalehrerin, mit uns eine Silent Disco-Einheit geplant, wo wir auf der Wiese mit Kopfhörern zur Musik getanzt haben. Und ich dachte nur auf einmal, huch, was ist denn das jetzt? Dann ist mir die Blase auf dieser Wiese gesprungen, barfuß, im Sonnenschein. Ja, das war natürlich irgendwie total irritierend, weil ich das von den anderen Geburten so nicht kannte, dass ja auch eine Geburt beginnen kann mit Blasensprung. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt auch noch keine große Wehentätigkeit, aber ich dachte, okay, also bis zum Schluss bleibst du jetzt hier nicht, fährst du mal langsam nach Hause. Ja, alleine wollten die Damen mich dann nicht fahren lassen und dann hat mich eine andere Schwangere begleitet. Das war natürlich auch sehr schön. Die hat mich nach Hause gefahren und ich hatte, glaube ich, nach 20 Minuten im Auto die erste Wehe. Ja, und bin dann hier zu Hause angekommen. Und mein Mann, natürlich hatte ich den vorher angerufen, habe gesagt, ich komme jetzt nach Hause, ich habe hier die Blase ist gesprungen und ich rufe auch schon mal die Hebamme an. Und die war noch ganz entspannt und meinte, ja, melde dich gern, wenn sich da was verändert und gib einfach Bescheid, wenn die Wehen beginnen. Ja, und so sind wir dann auch verblieben. Dass das dann eine Stunde später schon ganz anders aussehen sollte, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ja.
Wie sah es dann eine Stunde später aus?
Ich bin zu Hause angekommen und mein Mann, der lief hier doch ein bisschen aufgeregt hin und her und räumte schon Sachen hin und her und sagte auch, ja, wie ist das denn mit dem Pool und so, soll ich den jetzt aufbauen? Und ich hatte irgendwie gar keinen Kopf dafür, mich mit dem ganzen, mit der ganzen Infrastruktur hier auseinanderzusetzen. Mein großer Sohn, der war auch unterwegs bei einem Geburtstag, mein kleiner Sohn war zu Hause, saß mit mir auf dem Sofa. Und ich bin dann aber doch nochmal 3-4 Mal bei uns die Treppe rauf und runter, um noch Sachen zu holen. Und ich sagte, naja, wir müssen zumindest den Autositz, falls wir doch ins Krankenhaus fahren müssen, und ein bisschen Kleidung für das Neugeborene dann auch rauslegen, falls es dazu kommt, dass wir losfahren müssen. Und das habe ich dann getan. Und mein Mann musste aber nochmal los, weil der musste ja nun diese Frau, die mich nach Hause gefahren hat, auch noch nach Hause fahren. Die hatte ja jetzt gar kein Auto dabei und musste ans andere Ende der Stadt. Der war dann ungefähr eine halbe Stunde unterwegs und kam wieder und ich war komplett unter Wehen. Und habe dann nur noch gesagt, du musst mir jetzt das Tänzgerät dran machen. Das hat er dann auch gemacht. Und ich habe mich immer nicht selbst getraut, das zu bedienen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich dann Hemmung, die Steuerung von diesem Tänzgerät zu übernehmen und habe ihn immer gebeten und habe ihn immer zugerufen, so, jetzt musst du wieder drücken, jetzt musst du wieder boosten, jetzt bitte schnell. Und das hat er dann gemacht und hat dann zwischenzeitlich auch mit der Hebamme Kontakt gehabt und hat ihr gesagt, naja, also irgendwie sind wir jetzt hier schon bei alle ich glaube, es war zu Anfang bei alle 8 Minuten und es war keine halbe Stunde später, war ich bei alle 3 Minuten. Also es ging irgendwie ratzfatz. Und dann ist die Hebamme eingetroffen, so ungefähr eine halbe Stunde später. Und die war eine halbe Stunde da und dann war meine Tochter geboren auf dem Sofa.
Wow, schnelle Geburt.
Ja, also insgesamt haben wir nochmal nachgerechnet, waren es 3 Stunden ab erster Wehe. Und nachmittags ist mir, wie gesagt, die Blase gesprungen und 20 Minuten später kam die erste Wehe und 3 Stunden später war meine Tochter dann da.
Wie war dieses Gefühl, zu Hause geboren zu haben?
Ganz surreal. Also ich habe da ja auch gar nicht mit gerechnet, dass es so schnell geht. Ich habe mir das ja alles so romantisch ausgemalt. Wir wollten den Pool aufbauen. Das hat ja alles überhaupt gar nicht mehr zeitlich geklappt. Also mein Mann hat jetzt einmal kurz diesen Schlauch in der Hand und ich habe ihn angeguckt und gesagt, also das kannst du jetzt vergessen. Also ich glaube, da kommen wir nicht mehr dazu. Ne, ich hatte mir eine Geburtskerze gestaltet, die wollte ich aufstellen. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass das dann so schnell ging, muss ich sagen. Es war natürlich schön. Ich hatte eine kleine Geburtsverletzung, aber die musste auch vernäht werden, aber diesmal lange nicht so schlimm wie bei dem Dammschnitt. Ich bin so ein bisschen eingerissen. Und so ein bisschen war ich überrumpelt, dass es, wie gesagt, so zügig ging. Aber natürlich, also wir haben das einfach nur gefeiert. Wir waren einfach abends auf dem Sofa zusammen. Sie ist dann ja am frühen Abend geboren. Und mein Mann hatte noch mittags Pfannkuchen gemacht. Irgendwie haben wir dann noch zusammen Pfannkuchen auf dem Sofa gegessen und haben uns da einfach nur das gut gehen lassen. Und es war so schön, weil wir haben zwischendurch auch überlegt, was machen wir denn mit den Jungs? Sollen die dabei sein? Also ich wollte sie gerne dabei haben. Ich habe sie auch intensiv vorbereitet. Und die hatten auch richtig Lust, dabei zu sein. Es war zwischendurch unter der Geburt gar keine Zeit mehr, noch jemanden anzurufen, dass die hätten abgeholt werden können oder so. Also die waren dann auch dabei und das war total toll. Mein kleiner Sohn hat dann noch die U1 zusammen mit der Hebamme gemacht. Eine zweite Hebamme kam noch dazu, da war aber unsere Tochter schon geboren. Ja, und meine Kinder waren beide total fasziniert von Plazenta und Nabelschnur und haben sich jeder noch so ein Stückchen Nabelschnur mitgenommen. Ich habe gesagt, aber das verschwindet jetzt nicht bei euch in den Kinderzimmern. Wir müssen das dann da wieder rausholen. Aber die fanden das einfach so toll. Ja, und die waren auch total begeistert.
Sehr schön. Wie war bzw. ist die Stillbeziehung mit deiner Tochter?
Das war tatsächlich, ich bin da diesmal wieder total unbefangen rangegangen. Aber es war doch wieder ganz anders. Also es war ein bisschen herausfordernd für mich, dass ich so einen enormen Milcheinschuss diesmal hatte. Ich hatte einfach durch die Intervention der ersten beiden Geburten, einmal natürlich nach Kaiserschnitt, diesen verzögerten Milcheinschuss. Und auch nach der PDA bei meiner zweiten Geburt habe ich das Gefühl, war das alles nicht so intensiv. Und dieses Mal war es sehr extrem und ich hatte halt auch ein sehr geschwollenes Brustdrüsengewebe. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ja diesmal einfach diese ganz intensive Begleitung hatte durch die Hebamme und auch im Wochenbett da eine sehr intensive Begleitung hatte, also ganz anders, man kann es einfach überhaupt nicht vergleichen mit der ersten Hebamme. Die hat dann bei mir mehrfach Brustmassagen gemacht, weil ich einfach Probleme hatte. Meine Tochter ist etwas kleiner gewesen als ihre beiden Brüder und hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, was das Stillen angeht. Also ich hatte immer das Gefühl, die Brust ist zu groß fürs Kind, weil es einfach alles so geschwollen war dann. Aber das hat sich dann auch nach, ich sag mal so, einer Woche gut eingependelt. Und die Stillbeziehung hat super funktioniert und funktioniert natürlich bis jetzt. Sie ist ja jetzt 6 Monate alt. Da ist alles prima. Und wir sind auch noch nicht beim Beikoststart angelangt. Das ist ja auch mal nochmal so ein Special-Thema für sich. Ja, wir genießen das einfach gerade, da so selbstbestimmt einfach durchgehen zu können.
Ja, liebe Isabel, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine 4 Schwangerschaften mitgenommen hast. Und abschließend für die Frauen in deiner Gegend, die Interesse haben an einer Doula-Begleitung oder einem Mother Blessing, wo findet man dich?
Ja, zum einen bin ich auf Instagram aktiv als Oldenburg-Doula und auch auf meiner Website oldenburg-doula.de Genau, kann man mich finden. Aktuell durch meine kleine Tochter kann ich leider nicht aktiv die Geburten begleiten, was ich super schade finde, weil das ist ja eigentlich das Essentielle. Aber Mother Blessings sind möglich und auch mentale Geburtsvorbereitung in der Schwangerschaft. Plazenta-Kunst ist auch möglich. Also das ist auch so ein Thema, wo ich viel Freude dran habe. Genau.
Wunderbar. Das verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes und dann wünsche ich dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, super, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über deine Unterstützung freuen. Sei es, dass du den Podcast einfach im Freundeskreis und in der Familie weiterempfiehlst oder ihm folgst, also auf das Pluszeichen in deiner Podcast-App drücken, dass du ihn abonnierst und dann jede Folge immer gleich angezeigt bekommst. Und das hilft mir auch im Podcast-Ranking höher zu rutschen. Ich freue mich natürlich auch immer über Bewertungen, die Sternebewertungen mit so vielen Sternen wie möglich oder einer geschriebenen Rezension. Bei Apple Podcast kannst du gerne ein paar Sätze dazu schreiben. Bei Spotify kannst du immer direkt unter der Folge eine Nachricht hinterlassen oder einen Kommentar schreiben. Und auch heute möchte ich nochmal auf das Fundraising für die Wiener Hausgeburtshebamme Margarete Warner aufmerksam machen, die mit ihrer langjährigen Arbeit es Frauen wie Isabel ermöglicht hat, zu Hause zu gebären, auch nach einem vorherigen Kaiserschnitt. Und Margarete steht jetzt vor Gericht und darf zurzeit keine Hausgeburten begleiten und ist deshalb auf unsere großzügige Unterstützung angewiesen. Und der Link für das Fundraising ist in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.